Hallo meine lieben Zuhörer zu einer ganz besonderen Folge Datacrons. Ich bin nämlich alleine. Kryos ist mein Name, ihr kennt mich. Ich melde mich aus der Sommerpause heraus, weil ich ein Projekt, das mir schon seit Ewigkeiten im Geist rumspukt, endlich in die Tat umsetzen konnte, da ich jetzt mal Zeit hatte. Es gab damals einen, Aufschrei möchte ich es nicht sagen, aber schon die ein oder andere kritische Stimme, die gesagt hat, hey, wie könnt ihr denn Das Nihilus hinter einer Paywall verstecken und das als Bonusfolge rausbringen? Ist ein beliebter Charakter und ich habe mir überlegt, hey, das einzig Interessante an Nihilus ist ja eigentlich seine Vorgeschichte. Also wie wurde aus Nihilus eigentlich die Person, die Machtentität, die er im Spiel Knights of the Old Republic 2 dann am Ende auch ist? Und ich habe mir jetzt die kreative Freiheit genommen, das Ganze mal in einer Kurzgeschichte zu verfassen, habe die dann auch gleich eingesprochen und so ein bisschen hörspielmäßig für euch gemastert. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei und bis bald. Die Geburt des Hungers. Ein Datacrons-Fan-Hörspiel von Kryos.
The less said of that one, the better. Even a stray thought may draw him.
Er war nur ein einfacher Soldat, der auf seinem Weg zu seinem Posten durch die langen Korridore der Ravager lief, einem republikanischen Schlachtkreuzer der Centurion-Klasse. Sie befanden sich inmitten der entscheidenden Schlacht gegen die mandalorianischen Neokreuzritter, die seit vielen Jahren einen erbitterten Krieg gegen die Republik führten. Die Ravager hatte den Mandalorianern zusammen mit einem kleinen, doch nicht unbedeutenden Teil der republikanischen Flotte im Orbit um den Planeten Malachor V eine Falle gestellt. Revan, der Anführer der republikanischen Armee, hatte diesen Plan höchstpersönlich ausgearbeitet. Er kannte nicht alle Details, doch die Tatsache, dass sie von den Neokreuzrittern aufgerieben wurden, ließ ihn daran zweifeln, ob er den morgigen Tag noch erleben würde. Revan war in den vergangenen Jahren dafür bekannt geworden, hohe Verluste zu tolerieren, wenn es der Republik einen taktischen Vorteil verschuf. Einzig die Tatsache, dass Generälin Mitra Surik den Flottenverbund kommandierte, gab ihm die Hoffnung, dass die Ravager und der Rest der Schiffe nicht einfach nur als Kanonenfutter dienen sollten. Revan würde seine beste Generäle nicht einfach opfern. Unter den Soldaten munkelte man, dass sich auf der Oberfläche des Planeten eine Superwaffe befand, mit der man die Flotte der Mandalorianer mit einem Schlag auslöschen könnte. Doch er hielt das nur für eines der vielen Märchen, das sich die Soldaten erzählten, um bei Laune zu bleiben. Ein ohrenbetäubender Knall riss ihn aus seinen Gedanken, gefolgt von der schrillen Kakophonie der Alarmsirenen, die aus den Gängen widerhallten. Das Schiff erbebte unter einem weiteren Treffer, und er musste sich an der Wand abstützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Plötzlich knackten die Lautsprecher und eine Stimme ertönte, ruhig, unnatürlich ruhig angesichts der drohenden Katastrophe.
Kritisches Versagen der Schilde. Höhlenbruch in den Sektoren 2, 4 und 7. Bitte begeben Sie sich unverzüglich zu den Rettungskapseln.
Die Worte waren sachlich, aber ihre Bedeutung durchzuckte ihn wie ein Blitzschlag. Die Ravager zerbrach, Stück für Stück, und das blecherne Echo der Warnung ließ keinen Raum für Zweifel. Nichts konnte das Schiff noch retten. Er spürte, wie sein Herzschlag schneller wurde, aber die Stimme aus den Lautsprechern blieb kalt, fast teilnahmslos, als wäre die bevorstehende Zerstörung nur eine weitere Routineangelegenheit. Es war keine Überraschung. Die Ravager war im Laufe der Schlacht in die Zange zwischen zwei mandalorianischen Kyramut-Schlachtschiffen geraten. Sie hatten sich langsam, aber beständig durch die dicke Panzerung und die Schilde gefressen. fast so wie die Dura-Betonschnecken von Coruscant, dessen Fundamente marode werden ließen. Dennoch wurde das ohnehin schon hektische Treiben auf den Gängen des Schiffes noch hektischer. Der Soldat schloss sich dem Treiben an und rannte so schnell er konnte zu den Rettungskapseln. Dort angekommen, schaute er sich rasch um und suchte nach einer Kapsel, die nicht schon gestartet oder überfüllt war. Kurz dachte er, er würde mit dem Schiff untergehen, da alle Statusleuchten entweder bereits erloschen waren oder rot blinkten, um zu signalisieren, dass der Startvorgang bereits lief. Doch sehr zu seiner Erleichterung winkte ihn ein anderer Soldat aufgeregt heran, um ihm zu zeigen, dass sie noch einen Platz frei hatten und er sich beeilen sollte. Er hechtete zu der Kapsel, während das Schiff unter dem beständigen Feindbeschuss der Mandalorianer ächzte. Die Tür schloss sich hinter ihm und die Kapsel löste sich ruckartig von der Luftschleuse des Schiffes, trennte sich mit Hilfe des Massebeschleunigers gewaltsam von der Ravager und wurde wie ein Projektil ins All geschossen. Innerhalb kürzester Zeit waren sie weit genug vom Schiff entfernt, um es im ganzen Profil betrachten zu können. Wenn er sich das Ausmaß der Zerstörung so ansah, grenzt es an ein Wunder, dass auf der Ravager überhaupt noch etwas funktionierte. Der größte Teil des Schiffs war dunkel und es klafften riesige Löcher in der Hülle, die das Innere der Ravager dem grausamen Vakuum des Alls aussetzten.
»Was zum Friss ist das?«
Die Stimme eines seiner Kameraden bebte, als dieser auf die Oberfläche des Planeten zeigte. Seine Finger zitterten und vor lauter Anspannung traten die Knöchel seiner Hand weiß hervor. Alle Augen richteten sich auf die unheilvolle Silhouette von Malachor 5, einem kahlen, grauen Planeten, dem vor dem Gefecht kaum jemand Beachtung geschenkt hätte. Doch nun geschah etwas, das den Atem der Soldaten stocken ließ. Die Kruste des Planeten barst auf, als hätte ein unsichtbarer Riese sie mit bloßen Händen aufgerissen. Aus den klaffenden Wunden stieg ein unheimliches, giftgrünes Leuchten empor, das den gesamten Planeten in ein gespenstisches Licht tauchte. Eine tiefe Stille legte sich über die Gruppe, während das Licht heller wurde. Es schien nicht nur den Planeten zu erfassen, sondern die gesamte Dunkelheit des Alls zu durchdringen, als wollte es alles verschlingen, das die Dreistigkeit besaß, seinen Weg zu kreuzen. Die Soldaten konnten nur fassungslos zusehen, wie das Grauen Gestalt annahm.
»Das ist es! Ha! Das ist der Masseschattengenerator! Ich wusste es!«
rief einer der Soldaten begeistert und reckte triumphal die Fäuste in die Höhe. Vermutlich hatte er einige Credits mit seiner Einheit darauf gewettet, denn er gab seinem Sitznachbar einen Knuff auf die Schulter, der jedoch völlig gebannt das Lichterspiel durch das Cockpit der Kapsel verfolgte und nicht auf ihn reagierte. Der Masseschattengenerator. Jene Waffe, die den Krieg angeblich beenden sollte. Waren die Märchen doch wahr? Und tatsächlich breitete sich vom Planeten eine Schockwelle aus, die die Schiffe der Mandalorianer verschlang, die sich in der Nähe des Planeten befanden. Sie sahen, wie selbst gewaltige Schlachtschiffe entzweigerissen wurden. Unter den Soldaten brach ein Jubel aus, der aber nur kurz währte, denn die Schockwelle machte keinen Halt, kroch ungebremst weiter durch das All und verließ den Orbit des Planeten bald. Sie unterschied nicht zwischen Mandalorianern oder Republik. Unaufhaltsam breitete sich das verhängnisvolle grüne Licht aus und vernichtete alles, auf das es traf. Und es näherte sich auch der kleinen Rettungskapsel, die sich im Landeanflug auf dem Planeten befand. Unter den Soldaten wich die Freude über den möglichen Sieg schnell Panik. Ihnen war sofort klar, dass ihr Ende in großen Schritten auf sie zueilte und sie nichts tun konnten, um ihrem Schicksal zu entkommen. Schließlich war es soweit und die unheilvoll grün schimmernde Energiewelle nahm die ganze Kapsel in Beschlag. Der Soldat hörte das Ächzen von Metall, die Schreie seiner Kameraden und roch verschmorte Elektronik. Und vor allem anderen spürte er Angst. Und für einen kurzen Moment, als die Schockwelle ihn erfasste, spürte er auch die Angst eines jeden Wesens um und auf Malachor 5. Er hörte jeden Schrei, jedes Ächzen von Metall, das auseinandergerissen wurde, und auch jede der vielen Explosionen. Er roch Ozon und Mündungsfeuer, er schmeckte das Blut hunderter verschiedener Spezies und er sah durch die unendliche Schwärze des Alls ein rotes, warmes Licht. Er versuchte danach zu greifen, doch da bemerkte er, dass er gar keinen Körper hatte, mit dem er hätte zugreifen können. Und doch spürte er alles. Die Gefühle tausender Körper, die nicht die seinen waren. Hilflos trieb er auf das pulsierende Licht zu, das immer größer wurde. Und gerade als er im Begriff war, davon verschlungen zu werden, umhüllte ihn Schwärze. Die Kakophonie, die auf seine Sinne einprasselte, verstummte abrupt und die Panik, die sein Bewusstsein geflutet hatte, wich einem unsäglichen Schmerz, als sein Bewusstsein wieder mit seinem Körper verschmolz. Der Soldat öffnete die Augen und die Schwärze wich einem trüben Nebel. Nebel? Nein, Rauch. Er konnte ihn riechen. Er schmeckte noch immer Blut, doch es war sein Blut. Was war geschehen? Fokus, Soldat! Er wiederholte diesen Satz, den sein Ausbilder wieder und wieder von sich gegeben hatte, und versuchte seinen hektischen Puls mit seiner Atmung zu beruhigen, so wie er es gelernt hatte. Nur ein ruhiger Soldat ist ein lebendiger Soldat. Nervenbündel sind im Gefecht immer die ersten, die fallen. Er hatte nicht vor, hier zu sterben. Als er das Gefühl hatte, dass sein Körper ihm wieder gehorchte, griff er an seinem Gürtel nach einem Stim und fand schnell, wonach er suchte. Er applizierte sich die Substanz in den Oberschenkel, spürte gleich, wie die Schmerzen nachließen und der Nebel, der seine Sinne umschlang, sich allmählich lichtete. Das Klingeln in seinem Ohr wich einer beunruhigenden Stille, die nur vom Knistern des Feuers und dem Zischen gewaltsam getrennter Energieleitungen durchbrochen wurde. Er versuchte aufzustehen und zu seiner Überraschung gelang es ihm. Er schien, abgesehen von diversen Quetschungen und vielleicht ein paar gebrochener Rippen, unverletzt zu sein. Er sah sich in der Rettungskapsel um und erkannte, dass er alleine war. Hatten die anderen etwa auch überlebt? »Hallo? Ist hier jemand?« Seine Stimme hallte hohl in der Stille wider, die wie eine schwere Decke über dem Wrack lag. Keine Antwort, nur die schneidende Kälte der Einsamkeit, die sich in seine Glieder fraß. Vielleicht hatten sie ihn für tot gehalten. Vielleicht hatten sie keine Wahl gehabt und waren weitergezogen. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Er war allein, und allein musste er sich seiner neuen Realität stellen. Vorsichtig tastete er sich durch die Dunkelheit der zerstörten Kapsel. Das leise Knistern von brennenden Drähten und der beißende Geruch von verschmortem Metall begleiteten jeden seiner Schritte. Er trat ins Freie, nur um mit einem Schock zu erkennen, wie schwer beschädigt die Kapsel tatsächlich war. Sie lag in zwei Teilen da, als wäre sie von einem wütenden Rancor zerrissen worden. Der hintere Teil, der die Bremsklappen hätte auslösen sollten, fehlte. Stattdessen starrte er auf zerfetzte Ränder und verbogene Metallplatten, die in alle Richtungen abstanden. Wie konnte er das überlebt haben? Es war, als hätte das Universum selbst ihn verspottet, ihm das Überleben geschenkt und dabei alles andere genommen. Er ließ seinen Blick über die Trümmer schweifen, die wie die Knochen eines riesigen Tieres über die Oberfläche von Malachor 5 verstreut lagen, und fragte sich, welches Schicksal ihn als nächstes erwartete. Kaum hatte er einen Fuß nach draußen gesetzt, sah er einige seiner Kameraden. Sie waren tot, ohne jeden Zweifel. Ihre Körper waren kaum noch als solche erkennbar. Verbrannte, zerfetzte Leiber, die den unglaublichen Kräften, die auf sie gewirkt hatten, nicht gewachsen waren. »Wie zum Friss habe ich das überlebt«, dachte er. Doch er versuchte es abzuschütteln. Solche Gedanken halfen ihm nicht in seiner Situation. Dafür war später Zeit. Fokus, Soldat! Ist hier noch jemand? Rief er erneut. Doch auch dieses Mal antwortete ihm nur die Stille. Er sondierte die Umgebung. Überall sah er Leichen. Grotesk verzerrte Körper, die in Stücke gerissen waren. Da waren republikanische Soldaten und auch Mandalorianer, deren Helme ihm zumindest den Anblick der entsetzlichen Grimassen ersparten, die sich auf den Gesichtern der Soldaten eingebrannt hatten. Er durchforstete die trostlose Umgebung, suchte nach irgendetwas, das ihm in dieser Hölle von Nutzen sein konnte. Doch wo sollte er anfangen? An wen sollte er sich wenden, wenn es nichts mehr gab, dem er Vertrauen schenken konnte? Die Republik, die er einst mit blindem Eifer verteidigt hatte, hatte ihn im Stich gelassen. Revan, der Held, dem er gefolgt war, hatte ihn betrogen. Erinnerungen überschwemmten ihn wie eine Flut, die alles fortspült. Er sah sich selbst als jungen Mann, erfüllt von glühendem Idealismus, als er sich den Revanchisten anschloss. Die Versprechen von Ruhm und Ehre, von einem gerechteren Universum, hatten sein Herz entflammt. Doch all diese Träume lagen nun in Scherben. Was hatte dieser Einsatz ihm gebracht? Nichts als Verrat und das Echo der Schreie jener, die durch die grauenhafteste Waffe, die die Galaxis je gesehen hatte, in den Tod gerissen wurden. In seinem Inneren braute sich eine Welle aus Verzweiflung und bitterem Kummer zusammen. Ein Sturm, der immer weiter anwuchs. Er hatte für die Republik gekämpft, für Revan, hatte sein Leben wieder und wieder riskiert. Und wie dankten sie es ihm? Sie opferten ihn, wie man eine nutzlos gewordene Dejarik-Figur vom Brett fegte. Er spürte erneut die qualvollen Schreie der Seelen, die vom Masseschattengenerator verschlungen worden waren. Republik? Mandalorianer? Es spielte keine Rolle mehr. Diese endlose Spirale aus Schmerz und Verlust, niemand verdiente ein solches Schicksal. Nicht einmal die unsäglichen Neokreuzritter der Mandalorianer. Der Schmerz in ihm schwoll an, wurde zu einer alles verschlingenden Flut, die seinen Verstand zu ertränken drohte. Es war, als ob sein Innerstes auseinandergerissen wurde, Stück für Stück, während die Erinnerung und die bittere Realität des Verrats sich in seinem Geist einnisteten und ihn in den Wahnsinn zu treiben drohten. Fokus, Soldat! Soldat, was für ein Witz! Er versuchte, seine Verzweiflung abzuschütteln und sich wieder auf seine Situation zu konzentrieren. Er war jetzt ein Überlebender, kein Soldat mehr. Er blickte sich um. Malachor V glich einem Friedhof. Der Boden unter seinen Füßen hatte sich von der überwältigenden Kraft des Masseschattengenerators noch nicht beruhigt und schien unter seinen Schritten zu vibrieren. Der Überlebende spürte, dass er schwächer wurde. Ließ der Stim schon nach? Aber das schien unmöglich. Der Stim hatte gewirkt, und die Wirkung sollte erst in einigen Stunden nachlassen. Vielleicht waren seine Verletzungen doch schwerer, als er dachte, und der Tod wartete bereits auf ihn. Er hatte schon Soldaten erlebt, die nach einem schweren Treffer eine Weile völlig unbekümmert umhergeirrt sind und sich dann, kurze Zeit später, übergaben und einfach umfielen. Wie er sich umblickte, machte es auf ihn ohnehin den Eindruck, dass es ein reines Versehen war, dass er nicht bereits tot war. Nichts schien überlebt zu haben, nicht einmal der Planet selbst. Doch er fühlte sich nicht, als würden seine Verletzungen ihn einholen. Und ihm war auch nicht übel. Stattdessen spürte er etwas anderes. Er konnte das Gefühl nicht beschreiben, doch irgendetwas in ihm wies ihm den Weg. Er dachte wieder an das warme Licht und die überwältigenden Gefühle, die er vernommen hatte, als die Wucht der Waffe ihn getroffen hatte. War das tatsächlich geschehen? Oder hatte er halluziniert? Er spürte, wie die Panik erneut in ihm aufstieg und unterdrückte die Gedanken sofort. Er musste sich jetzt darauf konzentrieren, wie es weitergeht. Bei seinen Kameraden hatte er kein funktionierendes Funkgerät gefunden und das der Rettungskapsel war eindeutig unbrauchbar. Der Aufprall auf dem Planeten hatte alles zerstört. Wenn er auch den Glauben an die Republik verloren hatte, so gab es wenigstens eine kleine Hoffnung, dass man nach Überlebenden suchen würde. Immerhin hatte er nach einer Weile einige Rationen gefunden, die den Wiedereintritt überlebt hatten, und einige nützliche Utensilien wie Leuchtfeuer und ein Erste-Hilfe-Set mit Bacta-Stims und Verbandsmaterial. Bei den Waffen hatte er weniger Glück. Allerdings hatte er bei einem toten Mandalorianer einen Handblaster gefunden, der noch funktionierte. Er schaute sich die Waffe genauer an und fand das Logo von Concordia Crescent Technology, einer mandalorianischen Rüstungsfirma. Eines musste er den Mandalorianern lassen. Sie verstanden es, robuste Waffen zu bauen. Er entschied sich, dem vagen Gefühl nachzugeben, das tief in seinem Inneren brodelte. In einem Krieg, in dem das Unvorstellbare zur Norm geworden war, war dies ohnehin nur ein weiterer Schritt ins Unbekannte. Nichts hielt ihn mehr hier, und der Ruf, den er verspürte, war zu stark, um ihn zu ignorieren. Malachor V war ein Grab, ein einziges, endloses Brachland, das in der Dunkelheit des Alls trieb, verlassen von allem, was jemals lebte. Er wanderte durch die verwüstete Einöde, ein einsamer Schatten auf einem toten Planeten. Auch früher hatte dieser Ort kaum Leben gekannt, doch jetzt? Jedes noch so kleine Anzeichen von Vitalität war ausgelöscht. Über ihm, am finsteren Himmel, trieben die zerschmetterten Überreste hunderter Kriegsschiffe wie die Knochen längst verendeter Bestien, die noch immer in einem letzten Todeskampf verkrampft schienen. Flammenzungen leckten an den Trümmern, die in die Atmosphäre stürzten und den trostlosen Himmel mit einem flüchtigen Leuchten erfüllten. Ein gespenstisches, verzerrtes Feuerwerk des Todes. Es war fast schön anzusehen. Trümmerteile regneten herab, wie ein ständiger, unbarmherziger Meteorregen. Gezackt und messerscharf. Bei jedem Einschlag erbebte der Boden, als würde der Planet selbst unter der Last all der verlorenen Seelen ächzen, die hier ihr Ende gefunden hatten. Und so wanderte er weiter, geschützt nur von den zersplitterten Überresten der toten Schiffe, die über das karge Land verstreut lagen, als hätte ein gigantischer Friedhof seine Türen geöffnet und seine Toten auf die Welt losgelassen. Die Stunden vergingen, er wurde immer schwächer und auch die Stims halfen ihm gegen das Gefühl nicht, dass das Leben aus seinem Körper sickerte wie Wasser aus einem löchrigen Tank. Es fiel ihm schwer zu beschreiben, was los war. Es war wie ein Hunger, doch er spürte ihn nicht in seinem Magen. Er hatte genug Rationen dabei, um Wochen zu überleben und hatte sich satt gegessen. Das war es nicht. Das Gefühl war nicht zu lokalisieren. Es war, als würde jede Zelle seines Körpers nach Nahrung schreien und er konnte sie nicht liefern, egal wie viel er aß. Die Verzweiflung, die er für eine Weile erfolgreich beiseite schieben konnte, war inzwischen übermächtig und jeder Gedanke, den er fasste, war getränkt in Wut auf Revan und Kummer über all das, was er verloren hatte. Gleichzeitig wurde das Gefühl, dem er gefolgt war, immer stärker. Er konnte immer mehr Details erahnen. Es war nicht mehr weit entfernt, vielleicht ein oder zwei Klicks. Er musste durchhalten. So kämpfte er sich voran. Sein Körper wurde mit jedem weiteren Schritt schwächer. Erst fing er an zu humpeln. Später musste er sein Gepäck aufgeben. Schließlich kroch er auf allen Vieren voran wie ein verletztes Tier. Das Gefühl war inzwischen so stark, dass er es genau lokalisieren konnte. Er spürte das pulsierende, warme Licht. Es war ganz in der Nähe, keine 50 Meter. Er sah sich um und konnte ein größeres Trümmerstück erkennen. Dort sah der Überlebende ein großes, kontrolliertes Feuer brennen. Je näher er kam, desto deutlicher erkannte er, was es war. Jemand verbrannte dort Leichen. Jemand! Ein anderer Überlebender. »Hilfe!« rief er so laut er konnte und mobilisierte seine letzten Kräfte. »Ich bin hier drüben! Bitte, helft mir!« Sein Blick wurde glasig, aber er erkannte, dass eine Gestalt auf ihn zugeeilt kam. Es war eine Frau, eine republikanische Soldatin. Sie kam schnell näher und hatte einen Sanitätskoffer bei sich. Das warme, pulsierende Licht ging von dieser Person aus. Er konnte es nicht sehen, aber er spürte es genau. Der Überlebende streckte den Arm nach ihr aus und ohne dass er es wusste, schien dieser sich zu erweitern und nach dem Licht zu greifen. Es war wie ein Gewitter, das sich von seinem tiefsten Inneren ausbreitete und dessen Blitze das Licht seiner Retterin umschlung und aus ihrem Körper riss. Die Frau erstarrte und schrie vor Schmerzen auf. Er konnte es spüren. Die Angst, die Verzweiflung, den Schmerz. Es fühlte sich grauenhaft an. Doch er spürte auch, wie das Licht, nein, das Leben der Frau, seinen Hunger und seine Schwäche hinfortspülten. Es dauerte nicht lange, da verstummten die Schreie und sie fiel leblos um. Das Licht war erloschen. Der Hunger war fort. Und der Überlebende stand auf. Er fühlte sich stark. Stärker als jemals zuvor. Auch seine Wunden waren vollständig geheilt. Und selbst die Verzweiflung und die Panik waren verschwunden. Er war ganz ruhig. Der Sturm der Emotion hatte sich gelegt. Er konnte nicht erklären, was geschehen war, doch der Masseschattengenerator musste etwas mit ihm gemacht haben. Er hatte diese arme Frau, die ihm nur helfen wollte, getötet und irgendwie ihre Lebensenergie geraubt, um sein eigenes Leben zu verlängern. Wieso empfand er keine Reue? Saß seine Enttäuschung der Republik gegenüber, seine Wut gegen Revan und sein Kummer, alles verloren zu haben, so tief, dass sie ihn seines Mitleids beraubt hatten? Er spürte, wie die Stärke durch seinen Körper strömte. Eine unkontrollierte, rohe Stärke, die größer war als alles, was er bisher gespürt hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass um ihn herum Trümmerteile in der Luft schwebten. Und kaum hatte er es bemerkt, fielen sie zu Boden. Er hatte Ähnliches schon bei den Jedi-Generälen erlebt. Sie konnten Dinge mit ihrem Verstand bewegen. Sie nannten es die Macht. Ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge miteinander verband. War es das, was er gespürt hatte? Er schloss die Augen und tauchte in die Schwärze seines eigenen Bewusstseins ein, tastete nach dem Gefühl, das tief in ihm schwellte. Es war nicht mehr die überwältigende Flut an Gefühlen, die ihn fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Es walzte ruhiger, wie eine Raubkatze, die lauernd im Schatten verharrte, bereit zuzuschlagen, wenn ihre Zeit gekommen war. Langsam, mit jeder flachen Atembewegung, begann er, die feinen Fäden der Macht um sich herum zu spüren. Es waren nur wenige, doch sie existierten. Ein Echo von Leben, das sich verzweifelt an die Ränder der Leere klammerte. Überraschung durchzuckte ihn. Hatten tatsächlich noch mehr die Zerstörungswelle des Masseschattengenerators überlebt? Jeder dieser Fäden zitterte, wie eine Flamme, die kurz vor dem Erlöschen stand, schwach und brüchig, doch sie waren da. Und dann waren da die anderen Energien, einfacher, roher, wild und instinktiv, Lebewesen, ja, aber nicht wie er, keine Soldaten, keine denkenden Wesen, Tiere vielleicht, primitive Geschöpfe, die sich in den Schatten verkrochen hatten, als das Inferno über sie hereinbrach. Doch ihre Lebensessenz pulsierte immer noch, wenn auch schwach, und zog ihn wie eine Motte zum Licht. Ein Teil der Biosphäre hatte überlebt, wenn auch nur ein verkümmerter Rest davon. Ein seltsames Gefühl regte sich in ihm. Eine bizarre Mischung aus Erleichterung und Hunger. Diese kleinen Lebensfunken flackerten am Rande seiner Wahrnehmung und er konnte spüren, wie sein neuer Instinkt sie begierig ins Visier nahm, wie ein Jäger, der seine Beute wittert. Die Macht zeigte ihm ihre Gesichter, ihre Seelen und der Hunger in ihm erwachte. Er öffnete die Augen und der Albtraum nahm Gestalt an. Vor ihm lag die Frau, die ihn retten wollte, nun reglos ein Schatten dessen, was sie einmal gewesen war. Ihr Körper war leer, ausgehöhlt wie eine Hülle, die den letzten Funken Leben verloren hatte. Kein Atemzug hob mehr ihre Brust, keine Wärme strahlte mehr von ihr aus. Doch in seinem Inneren herrschte keine Trauer, kein Anflug von Reue, nur eine kalte, absurde Leere, die ihn selbst erschreckte. Etwas in ihm wusste, dass er hier eine Grenze überschritten hatte. Ein Punkt, von dem aus er nie wieder zurückkehren konnte. Er hatte im Laufe des Krieges viele Leben genommen, doch nicht so. Wie konnte er leben, wenn ihr Tod der Preis war? Wie konnte er weitermachen, wissend, dass er ihr das Leben entrissen hatte, um sein eigenes zu verlängern? Ein Teil von ihm schrie auf, wollte den Wahnsinn abwehren. Doch er konnte nicht leugnen, dass diese Tat, so grausam und ungewollt sie war, auch eine entsetzliche Erleichterung mit sich gebracht hatte. Der Hunger war verschwunden, der Schmerz verebbt und an seiner Stelle trat eine unheilvolle Ruhe. Es war falsch, das wusste er, doch dieser Funke moralischer Klarheit schien so unerreichbar weit weg wie die Sterne am Firmament. Mit mechanischen Bewegungen, fast wie in Trance, griff er nach ihrem leblosen Körper. Seine Finger fühlten sich fremd an, als er sie um ihre Schultern schlang und den leblosen Leib zu den knisternden Flammen schleppte. Mit jedem Schritt, den er tat, pochte in seinem Hinterkopf ein Gedanke, dumpf und monoton. So etwas darf nie wieder geschehen. Doch die Worte waren hohl, ohne Substanz, und er spürte, dass der Schatten in seinem Herzen wuchs, näherte sich an seiner Verzweiflung und seiner Schuld. Schließlich ließ er ihren Körper in die Flammen gleiten, und das Feuer verschlang sie mit knisternder Gier. Er blieb regungslos stehen, beobachtete, wie die Flammen in den Nachthimmel züngelten und sie in die unermessliche Dunkelheit entließen. Doch in ihm brannte ein anderes Feuer, eines, das nicht so leicht gelöscht werden konnte. Die Frau hatte nun Frieden gefunden. Aber er? Er wusste, dass für ihn dieser Frieden niemals kommen würde. Nicht mehr. Was nun? Der Überlebende sank erschöpft in das improvisierte Lager, das die Frau sich einst geschaffen hatte, und starrte in die tanzenden Flammen. Das Feuer knisterte, während es sich langsam durch die Leichen fraß, als wäre es das letzte Fünkchen Leben in dieser toten Welt. Die Flamme in seinem Inneren loderte, doch sie schenkte ihm keine Wärme. Sie brannte kalt und drohte jeden tröstenden Gedanken zu verschlingen, den er in seiner Situation fand. Der Krieg schien vorbei. Die Menschen, die er liebte und zu deren Schutz er sich verpflichtet hatte, waren sicher. Die Republik gerettet. Er hatte überlebt. Doch zu welchem Preis? Seine Gedanken wirbelten wie die aufsteigenden Rauchfahnen, rastlos und ohne Halt. Was hatte er getan? Was war aus ihm geworden? Der Mann, der er einst war, schien mit dem Rauch zu verschwinden, fortgeweht in der dünnen Atmosphäre von Malachor 5. Der Masseschattengenerator hatte nicht nur alles um ihn herum zerstört, sondern auch etwas in ihm. Etwas, das er niemals zurückholen konnte. Der Masseschatten. Er würde ihn daran hindern, diesen verfluchten Planeten zu verlassen. Ein unsichtbares Gefängnis, das sich wie ein unbarmherziger Würgegriff um Malachor 5 legte und ihn und die wenigen anderen Überlebenden in einer ausweglosen Falle gefangen hielt. Kein Schiff konnte die künstlich erzeugten Gravitationseinflüsse durchbrechen. Er war hier gestrandet, verurteilt, in den Trümmern der Vergangenheit zu vegetieren. Jeder Funke Hoffnung, der in ihm aufstieg, wurde von dieser Realität erdrückt, wie eine Kerze, die unter einem Glas erlischt, weil ihr der Sauerstoff ausgeht. Wie lange würde es dauern, bis der Planet ihn wieder freigeben würde? Tage? Wochen? Oder vielleicht Jahre? Diese Gedanken zogen ihn tiefer in die Dunkelheit, ließen ihn die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er vielleicht nie entkommen würde. Und wenn er doch eines Tages frei wäre, was würde da noch von ihm übrig sein? Und so saß er da, ein verlorener Schatten, inmitten von Asche und Rauch, mit dem Geschmack des Todes auf den Lippen und der Gewissheit, dass er für immer verändert war. Die Stunden verstrichen unbarmherzig, während die Schatten auf Malachor 5 immer länger wurden. Mit jeder Minute, die verging, kroch die Verzweiflung tiefer in sein Herz, kalt und erbarmungslos. Der Hunger, den er gestillt geglaubt hatte, begann wieder zu pochen. Erst leise, dann immer lauter, wie ein drohendes Trommeln in seinen Adern. Es war unaufhaltsam, unstillbar. Er spürte, wie seine Kräfte schwanden, wie die Lebensenergie aus ihm sickerte, als ob der Planet selbst ihn auszehren wollte. Panik kroch in ihm hoch, wie giftiger Rauch, der seine Gedanken umnebelte. War dies das Ende? Würde Malachor 5, dieser verfluchte Planet, sein Grab werden, ihn in ewiger Dunkelheit begraben? Er fühlte, wie die Kälte in seine Knochen kroch, die Müdigkeit seine Glieder ergriff. Doch in der Tiefe dieser Angst regte sich etwas Neues. Etwas Düsteres, eine Erkenntnis so einfach wie erschreckend. Er musste nicht sterben. Er würde nicht sterben. Er schloss die Augen, konzentrierte sich auf das, was er nur schwer zu akzeptieren wagte. Da waren sie. Die Energien, die warmen, pulsierenden Ströme von Leben, die um ihn herum tanzten. Sie waren schwach, aber sie waren da. Lebendig. Einladend. Der Hunger in ihm erwachte, gierig, fordernd, und diesmal wehrte er sich nicht. Er ließ sich davon umfangen, ließ es ihn erfüllen. Langsam öffnete er die Augen, und in ihnen glomm ein neues Licht, kalt, entschlossen, unaufhaltsam. Der Entschluss formte sich in seinem Inneren wie Stahl, der im Feuer geschmiedet wird. Malachor 5 wird nicht zu seinem Grab. Dieser Planet würde ihm dienen, würde ihn nähren. Und mit jedem Schritt, den er tat, ließ er die Überreste seiner Menschlichkeit hinter sich wie eine Schlange, die ihre Haut abstreift. Was einmal ein stolzer Soldat der Republik war, ein Kämpfer für Recht und Freiheit in der Galaxis, existierte nicht mehr. An seiner Stelle stand etwas Neues. Etwas, das niemals sterben würde. Gleich welchen Preis es forderte. Die Geburt des Hungers. Ein Fanhörspiel vom Datacrons Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser ganz besonderen Folge, die ja ganz weit weg von dem ist, was wir sonst so machen. Gleich vorweg, ich werde sehr wahrscheinlich nicht die Zeit haben, sowas regelmäßiger zu machen. Mich würde trotzdem interessieren, ob ihr euch sowas prinzipiell schon wünschen würdet. Darum würde ich mich sehr über Kommentare dazu freuen. Wir sehen uns dann nach der Sommerpause wieder. Bis bald, Kryos out!